sorry an die Agenturen da draußen. Ich glaube nicht, dass sie sich so sehr ins Zeug legen können und auch so kreativ vorgehen, dass sie wirklich dadurch ein Competitive Edge erzeugen.
Wie funktioniert das Thema Sales als Softwareunternehmen?
Die Sales-Schule heute würde dir vorgeben, im ersten Termin wird das Produkt nicht gezeigt. Das ist eine Verarsche des Kunden.
Jan wird uns wieder mitnehmen und alles darüber berichten, wie sie Sales denken, was seine Strategien sind, Go-to-Market-Strategies, Organic versus Paid, welche Kanäle funktionieren, wie viel Geld geben sie auch im Monat für Marketing aus?
Du musst auch einfach verdammt gut darin sein zu verkaufen. Du kannst innerhalb von kürzester Zeit einfach Geld verbrennen. Google wird dir niemals sagen, hey, deine Kampagne ist zu breit, du musst das irgendwie anders machen. Die nehmen einfach deine Kohle und werfen sie in den Kamin.
Wie funktioniert der Funnel, bis er abgeschlossen ist von, ich akquiriere ein Lead, schließe ihn ab. Wo gibt es Schwierigkeiten? Was kann man lernen?
Ich hing dann den halben Tag in irgendwelchen wirklich beschissenen Demo-Calls mit irgendwelchen Drei-Mann-Buden.
Jetzt geht's los. Viel Spaß.
Selfmade-Entrepreneur. First Call 0 auf 20 Millionen Euro. AR. Dann Exit.
Ich bin hier heute mit dem Fahrrad gekommen. Es war so fucking kalt, ne? Es ist wirklich freezing. Eigentlich würde ich gerne so ein Kanarienvogel sein, der den Winter irgendwo anders verbringt.
Ich mag ehrlicherweise, ich mag den Winter generell. Ich mag auch das Dunkle, muss ich sagen. Irgendwie ist für mich
Fokus.
So Fokus.
Es gibt genau. Nichts zu tun. Ich liebe das auch.
Produktiv also. Irgendwie, finde ich geil. Irgendwann so, ich sag mal, ab Mitte Januar habe ich dann genug. Dann ist die Weihnachtszeit vorbei und dann kommt ja noch dieser eklige Februar. Ne? Und
bester ist, Monat. Da, yeah. da sind die Glückskinder geboren. Also alle Witz. Fische, Shoutout an euch.
Bist du im Februar geboren?
Ich bin im Februar, 27.
Okay, mein Sohn auch, am 18.
Siehst du?
Ja, ich bin ja im Januar geboren.
Gut.
Insofern, am Freitag, den 13. bin ich geboren.
Erstmal kurzer Check-in. Wie geht's dir generell? Skala von 1 bis 10, what's the mood? 10 ist super hyped, super euphorisch. 1 ist so, boah, quite low.
Also ich, das ist eine geile Frage. Ich bin jetzt gerade wahrscheinlich bei einer 8. Ich war vor 2 Wochen bei einer 3. Ja, also Startup Life ist Rollercoaster Life. Geht rauf und runter. Passieren gute Dinge, schlechte Dinge. Man kommt nicht voran. Auf einmal gibt es einen Durchbruch. Habe ich ganz vergessen, ehrlicherweise, weil sozusagen in den letzten paar Jahren bei Halo war schon eher so stetiges Vorankommen und jetzt ist schon eher so, wow, geil, wow, scheiße.
Ja.
Und, aber gerade bin ich ziemlich positiv.
Aber krass, wie sich das denn in 2 Wochen verändern kann, ne? Also von der 3 zu einer 8 jetzt wieder pumped und hyped sein. Ich erinnere noch, als wir vor 2-3 Wochen telefoniert haben, habe ich dich auch gefragt, so Jan, wie läuft's? Und du hast gesagt, so, boah, ehrlicherweise, Sales ist gerade übelst der Pain.
Mhm.
Und auf diesen Pain wollen wir heute nochmal die nächsten 40 Minuten eingehen. Wir wollen ja irgendwie, ihr seid jetzt 11 Monate am Start, ihr habt 3 Millionen Pre-Seed von Headline eingesammelt, ihr habt die ersten zahlenden Kunden, wir wollen gleich mal in die Zahlen schauen, wo steht ihr so ungefähr, was macht ihr an Umsatz, wie viele Kunden habt ihr, wie baust du deine Pipe auf, welche Zielgruppen hast du identifiziert? Ich glaube, das ist ein Riesenthema, aber wir wollen jetzt mal so einen kleinen Deep Dive, würde ich mal sagen, machen. Von daher, lass uns wieder mit der Frage starten, wie auch beim letzten Mal. The good, the bad, the ugly. Also, ich habe verstanden, du bist auf einer 8. Wo steht das Unternehmen? Was ist gut? Was ist bad? Und wo gibt's das haarige Monster? Was ist gerade richtig am Brennen?
Ja, the good ist generell, wir kommen echt gut voran auf der Go-to-Market-Seite gerade. Sprechen wir heute drüber, deswegen würde ich da jetzt gar nicht so viel vorgreifen. Was uns nochmal echt gehypt hat, war das Thema mit unserer Angel-Runde. Wir haben ja noch so eine Angel-Runde hinterhergeschoben. Nachdem Headline investiert hat, haben wir plötzlich Nachrichten bekommen von, wir haben vorher keine Angel-Investments gehabt. Also ich war quasi unser Angel und dann kam ja Headline. Und nach dem Announcement kamen halt echt krasse Leute auf uns zu und meinten so, ey, kann ich nicht auch noch investieren? Und da haben wir uns überlegt, ja, also die Person hätten wir schon ganz gerne mit an Bord. Ja, und
dann, wen habt ihr?
Also es sind, glaube ich, 8 an der Zahl. Wir haben Dalia Das unter anderem, mit der ich ja auch schon Neue Fische zusammen gemacht habe. Und Wilms Buse, Ines von Jagemann, Gleb Tritus, hier Christoph Zöller von Instafo, der auch gerade ein krasses Startup hochzieht. Und Achim Berg, Ex-Microsoft CEO Deutschland.
Was?
Ex-Bitkom, ja, Ex-Bitkom-Präsident.
Wie kriegt man den denn?
Jetzt tatsächlich über Gleb, der bei uns jetzt auch Angel ist und der hat mich zusammengebracht mit Achim und der hat dann auch relativ schnell entschieden, dass er dabei ist. Ja, und das ist natürlich so eine krasse Validierung auch nochmal für uns, dass solche Leute, die auch so einen breiten Blick auf den Markt haben, jetzt mit an Bord gekommen sind nochmal.
Geil.
Wir haben die Angels angefleht, so kleine Runden, so kleine Tickets zu machen wie möglich, weil wir eigentlich gar nicht weiter verwässern wollten. Wir haben ja jetzt Kohle eigentlich, aber Wir finden das eigentlich jetzt nochmal eine coole Kombination und das sind einfach auch Leute, die mit uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, ich sitze hier und versuche irgendwie mein Wisdom zu teilen, oder da sind Leute jetzt mit an Bord, die haben so viel mehr Erfahrung und auch ein geiles Netzwerk, also insofern.
Das heißt, die Strategie ist schon gewesen, sich zu sagen, also es geht jetzt gar nicht darum, Kapital noch aufzunehmen, sondern wirklich jetzt Multiplikatoren in verschiedene Branchen mit Wissen. Ist es das eher für dich oder was ist kurz das Ziel dahinter?
Ja, also eher Signaling, Support, klar.
Vor der Runde ist nach der Runde.
Ja, ich glaube halt schon, dass so ein Startup-Game in diesem VC-Bereich schon auch so ein Stück weit self-fulfilling prophecy ist. Ja, und alle suchen so nach den Signalen und Bestätigungen und so, dass das irgendwie das richtige Thema ist. Gerade in so einer Early Stage kann es das schon echt helfen. Nicht nur gegenüber anderen Investoren, sondern auch gegenüber Kunden. Also wenn ich sozusagen jetzt mit einem größeren Unternehmen rede und die interessieren sich für Seif, da kriege ich schon auch die Frage, wie viele Leute seid ihr? Dann sage ich, ja, das sind irgendwie 10, 15 Leute. Dann sagen die, ja gut, okay, aber dann können wir eure Software nicht kaufen. Euch gibt es ja dann in einem Jahr nicht mehr. Ja, und dann, wenn man dann sagen kann, okay, guck mal, das sind die Leute, die bei uns als Angels mit drin sind.
Aber ist es nicht crazy? Also am Ende des Tages dreht es sich bei allem nur um Vertrauen. Um welche positiven Signale du... Und das ist auch das Gleiche im Sales. Also wie hat sich Sales früher, wir wollen ja explizit über B2B-Sales sprechen, aber da hast du ja auch, du gehst gerade eine komplett neue Strategie, wir beide sitzen hier und sprechen alle 3-4 Wochen öffentlich darüber, wie es dir geht, wie es dir persönlich geht, was das Produkt macht, was nicht läuft. Auch das ist ja ein super transparenter Vertrauensvorschuss, also how does it changed? Also lass direkt mal mit der Frage einstellen, wie hat sich B2B-Sales in den letzten Jahren verändert? Wenn du auf Halo guckst und wenn du jetzt auf Seif guckst, wenn du dir, ich habe dir in der zweiten Folge haben wir deine Funding-Runde bekannt gegeben und da habe ich dich jetzt erst gefragt, und Jan, wie viele Likes hast du bei LinkedIn bekommen? Also das ist ja auch eine Währung, die wieder Vertrauen ist. Also komm, lass uns starten, lass uns über Sales, wie hat sich B2B-Sales verändert? Wie guckst du auf B2B-Sales? Wie hast du früher drauf geschaut? Wie schaust du heute drauf? Und dann, was für Hacks, was für Insights hast du?
Also, B2B-Sales im Softwarebereich, dafür kann ich jetzt sprechen, hat sich massiv verändert. Erstmal sei da erwähnt, früher ging ganz viel über Konferenzen und Messen. Ja, viel der Sichtbarkeit über wirklich irgendwie auf die Cebit gehen, Stand haben, sichtbar sein, darüber wahrgenommen werden. Das hat sich zum großen Teil in die Online-Welt verschoben. Das zweite ist, das ganze Outbound-Game ist eigentlich weggebrochen, muss man sagen. Also in der Pre-Covid-Zeit, auch wie wir Halo aufgebaut haben, wir haben bei Halo die ersten paar Jahre gar kein Marketing gemacht. Wir haben einfach nur Outbound-Sales gemacht. Wir haben Telefonnummern recherchiert und haben die Leute angerufen. Ja. Und das geht heute gar nicht mehr, weil die Leute gar nicht im Office sind. Es ging gar nicht mehr erreichbar, haben gar keine Telefonnummern mehr. Ja. Also das Telefon-Outbound ist eigentlich so gut wie tot. Ja, und das erfordert natürlich jetzt einen ganz anderen Ansatz. Dann das Thema, was du angesprochen hast mit irgendwie LinkedIn und irgendwie Social Proof und so. Da sehe ich so, dass ich glaube, so eine Personal Founder Brand kann halt unglaublich viel bewirken. Ja, und dadurch, dass es jetzt mit LinkedIn wirklich eine professionelle Plattform gibt, mit der man auch in dieser professionellen Business-Welt auch eine krasse Reichweite und Sichtbarkeit aufbauen kann, die gab es ja früher so nicht. Ja, in Deutschland hatten wir Xing und Xing hat aber diese Social Features nicht. Es ist also nie wirklich abgehoben, was so ein Community-Gedanken angeht. So, und LinkedIn verfolgt halt einen ganz anderen Ansatz. Und diese Sichtbarkeit, die man da erreichen kann, die hat aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes, langfristiges, positives Potenzial, auch um die Unit Economics zu schlagen, die man normalerweise hätte, wenn man nur über Paid geht.
Früher versus heute, also früher Halo, viel Outbound, Cold Calling, Messen, das ist so ein bisschen der Marketing-Mix, würde ich mal sagen. Heute, ist es so viel digitaler?
Also, ich glaube, was sich grundsätzlich verändert hat, ist, der Kunde heute ist viel, viel informierter. Und befasst sich selber viel, viel länger und intensiver mit möglichen Lösungen und Produkten als früher. Ja, früher war es so, der Kunde, der potenzielle Kunde, hat irgendwie ein Problem gemerkt und war aber nicht in der Lage, sich im Markt einen guten Überblick zu verschaffen über die Lösungen, die es da draußen eigentlich so gibt. Und war dadurch aber auch automatisch viel empfänglicher für Outbound. Ja, also es war bei uns wirklich bei Halo die ersten paar Jahre völlig normal, dass wir Leute angerufen haben und gesagt, das und das Thema machen wir. Und dann haben wir am Telefon so, ja, finde ich spannend. Wann können wir mal einen Termin machen? Das gibt es heute so gut wie nicht mehr. Ja, also dann sagen die Leute eher so, ja, ich gucke mir das selber an. Ciao, aufgelegt. Ja, rufen Sie mich nicht mehr an. Ja. Und aber das ist so eine grundsätzliche Veränderung. Und das führt eigentlich dazu, dass man zumindest im Top-Funnel, also im oberen Bereich des Marketing-Funnels, eine stärkere Verzahnung braucht zwischen Inbound und Outbound.
Okay, nimm uns direkt mit. Also stärkere Verzahnung, wir können einmal, ich würde sagen, wir gehen mal euren Funnel durch. Hol uns einmal kurz ab, wo steht ihr kundenmäßig, wo steht ihr zahlenmäßig, in welchem Zeitraum?
Mhm. Also, wir sind ja seit April am Markt. Wir haben jetzt so um die 20 Kunden live. So ein paar hunderttausend ARR.
Was super schnell ist, ne? Seit April live. Ihr habt nicht lange ein Produkt gebaut. Das ist schon...
Ja. Ja, also wir hatten... Es war so, wir sind ja an den Markt gegangen und dann habe ich erstmal im Prinzip alleine versucht zu verkaufen und bin übers Netzwerk gegangen. Und da haben wir relativ schnell viel Erfolg generiert. Und das war ja auch der Hintergrund der Runde, die wir dann mit Headline raisen konnten, weil die auch gesehen haben, okay, so schnell, so viel Traction, cool. Und dann war ich so im Fundraising-Game drin und das hat mir echt so die Ressourcen geklaut, um weiter auf diesem Founder-Sales-Weg weiterzugehen. Weil, also der Fundraising-Prozess ging zwar schnell, aber da hing dann echt noch ein Rattenschwanz dahinter dran. Nach dem Termsheet mussten wir das alles verhandeln, wir hatten auch nicht so super straightforward die Verhandlungen mit den verschiedenen Konditionen und so. Das war dann schon echt viel Zeit gekostet. Dann haben wir noch die Angel-Runde jetzt hinterher gemacht und ich habe dann den Fehler gemacht und habe den ganzen Marketing-Teil erstmal an eine Agentur abgegeben. Ja, und das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Die haben dann angefangen, irgendwelche Social-Media-Ads zu schalten auf Instagram und so. Und wir haben dann nur Schrott-Leads bekommen. Und diese Schrott-Leads haben dann Demos bei uns gebucht. Aber die Demos habe ich ja gemacht. Das heißt, ich hing dann den halben Tag in irgendwelchen scheiß, wirklich beschissenen Demo-Calls mit irgendwelchen Drei-Mann-Buden, was du auch teilweise vorher nicht sehen kannst, ob das jetzt große Unternehmen sind oder kleine Unternehmen sind. Weil gerade die ganz Kleinen, die zeigen nicht, wie klein sie sind auf ihrer Website normalerweise. Ja, also die Mittelgroßen, die schreiben immer drauf, wie viele Mitarbeiter sie haben, immerhin. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann echt in so ein Loch gefallen, so in den Sommer-, Spätsommermonaten. Und ich habe ja dann angefangen, jetzt das Sales-Marketing-Team bei uns zu hiren und aufzubauen. Und seitdem die wirklich on track sind, geht es wirklich deutlich voran. Ja, und wir haben jetzt gerade die letzten paar Wochen, haben wir richtig Traction generiert.
Was habt ihr umgestellt? Also Marketingagentur raus, ist es dann, also lag es an der Tour oder sagst du jetzt, okay, eigentlich ist der Call to Action, stellt so schnell wie möglich intern die Leute ein?
Naja, also ich sag mal so, wenn du willst, dass deine Go-to-Market-Engine für dich ein Wettbewerbsvorteil ist, dann musst du es intern machen. Ich glaube nicht, dass eine Agentur, sorry an die Agenturen da draußen, ich glaube nicht, dass sie sich so sehr ins Zeug legen können und auch so kreativ vorgehen. Die haben ihre Standard-Playbooks, aber dass sie so kreativ vorgehen, dass sie wirklich dadurch ein Competitive Edge erzeugen. Das ist erstmal so meine generelle Überzeugung. Und muss man auf der Go-to-Market-Seite ein USP für sich haben? Ja, muss man. Ja, du gewinnst einen Markt nicht nur übers Produkt, nicht B2B. Tust du nicht, sondern du musst auch einfach verdammt gut darin sein zu verkaufen.
Aber ist das so? Also wenn wir über Product-Led und Sales-Led sprechen, also das Beispiel Miro, die haben ja gar keine Sales-Team. Ist ein Unicorn, soweit ich weiß. Bauen ja quasi für die, die es nicht kennen, so digitale Whiteboards und kannst alles mögliche hören. Aber das ist ja auch gleichzeitig so ein Glaubenssatz. Es gibt genug Menschen da draußen, die sagen, oder Founder und Startups, ein gutes Produkt verkauft sich von alleine.
Miro verkauft sich garantiert nicht von alleine. Also vielleicht mittlerweile, ja, aber die haben natürlich auch brutal Marketing-Dollars reingesteckt. Ja, und Miro hat mir sicherlich auch viel, mit Sicherheit natürlich auch viel dafür gemacht, einfach eine krasse Brand aufzubauen. Und das, was Miro macht, das nennt man Product-Led Growth. Also du kaufst ja Miro quasi selbstbestimmt auf der Website, haust deine Kreditkarte rein und dann hast du es. Aber das Produkt ist so gebaut, dass es möglichst schnell auch weitere Kollegen mit in den Account reinzieht. Miro wird pro Account bezahlt oder pro User. Und je mehr User mit drin sind, desto mehr Lizenzvolumen generiert Miro. Und das ist eine Marketing- und Sales-Strategie. Ja, und das hier richtig hinzubekommen, also Product-Led richtig hinzubekommen, ist brutal schwer, brutal komplex.
Hm.
Das fühlt sich immer so leicht an, so aus User-Sicht, aber da ist ganz viel Arbeit und ganz viel Nuance reingeflossen, um das so hinzubekommen. Auch das Produkt muss so geschnitten sein, dass Product-Led funktioniert. Ja, dass du irgendwann an irgendwelche Feature-Grenzen kommst, dass du dann upgradest, ohne da wirklich drüber nachzudenken. Ja, also das ist schon nicht ohne.
Wie hast du denn deinen jetzigen Sales-Funnel, Pipe, wie hast du sie aufgebaut, wie hast du sie konzipiert? Was waren die Ursprungsgedanken, wie haben sich die verändert?
Also erstmal muss man sagen, wir sind ja voll im Prozess, das zu bauen. Also ich kann jetzt nicht davon reden, dass wir jetzt einen fertigen Funnel haben, der auch komplett funktioniert. Oder komplett skaliert, sagen wir so. Funktionieren tut er. Ich glaube, die wichtigste Umstellung im Topper-Funnel war wirklich wegzugehen von irgendwie Breitschuss in den Markt hin zu wirklich High-Intent. Also wenn man sich den Topper-Funnel anguckt, dann muss man immer sagen, es gibt ja da draußen Unternehmen, die kennen das Problem noch gar nicht, was wir mit unserem Produkt lösen wollen. Die sind sich des Problems nicht bewusst. Dann gibt es welche, die kennen das Problem zwar, aber für die ist es nicht dringend genug. Und dann gibt es welche, die kennen das Problem und die wollen suchen nach einer Lösung. So, und in der jetzigen Phase, in der wir sind, brauchen wir natürlich die Letzteren. Die, die das Problem kennen und die nach einer Lösung suchen, da wollen wir mit dabei sein. Und wir haben dann relativ schnell, nachdem unser Head of Growth Marketing reingekommen ist, umgestellt auf diese High-Intent-Kampagnen, also die sozusagen nach einer Lösung suchen. Und das führt halt jetzt dazu, dass wir kontinuierlich wirklich gute Termine haben mit relevanten Kunden auch.
Das heißt, Instagram davor war eher Discovery und wir schießen mal raus und jetzt sagst du, also was ist der Kanal? High-Intent, Google, ich suche proaktiv danach?
Ja, also Google ist da der Hauptkanal tatsächlich, ja. Weil wenn jemand das eintippert, dann hat er Intent.
Was tippt der ein bei euch? Was ist der typische Painpoint?
Enterprise Search, AI, Enterprise AI, Company, ChatGPT, Google for my company, solche Dinge.
Okay, führ uns durch den Funnel, Top of the Funnel, Google Search, sieht eine Seife, Ad kommt auf eure Landingpage, ist die sehr umfangreich, ist die kurz, knackig, ist der Call to Action, kostenloses Erstgespräch, kostenlose Demo, was kriege ich?
Wir konvertieren aktuell im Marketing nur auf Demo-Buchung, also auf Ersttermine sozusagen. Dann haben wir den Demo-Termin.
Den machst du?
Ja, ich habe eine Kollegin, wir teilen das gerade auf und je nach Kundengröße und Komplexität mache ich die oder macht sie die oder machen die zu zweit. Der geht mal 45 Minuten. Ja, klassischer Demo-Call. Wobei, vielleicht doch nicht klassisch. Also ich glaube, die Sales-Schule heute würde dir vorgeben, im ersten Termin wird das Produkt nicht gezeigt oder so. Du machst erstmal nur Discovery und so. Das halte ich für einen absoluten Fehler. Ich glaube, das ist eine Verarsche des Kunden. Wir gehen rein, wir fragen natürlich am Anfang, hey, wie seid ihr auf uns gekommen? Was ist das Problem, was ihr lösen wollt? Wofür interessiert ihr euch, damit wir dann die Demo darauf anpassen können? Aber wir machen dann keinen Break und sagen, okay, cool, leider ist unsere Zeit jetzt abgelaufen oder was auch immer für Ausreden man sich überlegt, damit man das Produkt nicht zeigt. Wir brauchen noch einen zweiten Termin und wäre cool, wenn sie noch 3-4 andere Kollegen dazu holen könnten. So, das ist halt so dieser Sales-Prozess, wie er aktuell gelehrt wird. Ich finde, das ist wirklich echt eine ganz üble Nummer, weil die Leute buchen sich einen Demo-Termin, damit sie das Produkt sehen können und sind wahrscheinlich auch schon ziemlich informiert darüber, was es so gibt. Und es ist einfach dann den Leuten Zeit klauen. Und wir machen das dann so, dass wir nach der Discovery 15 Minuten am Anfang dann wirklich reingehen ins Produkt, aber natürlich individuell angepasst auf das, was der Kunde gerade gesagt hat, was für Use Cases er sieht. Und dann besprechen wir die nächsten Schritte. Die nächsten Schritte sind in der Regel für uns dann eine Testphase des Produktes. Weil viele sagen natürlich, okay, cool, ihr habt mir jetzt viel gezeigt hier, aber ist die Qualität dann auch wirklich so gut, wenn das mit meinen Daten verknüpft wird? Ja, und das ist dann unsere Hausaufgabe, denen zu beweisen, dass es auch mit den Kundendaten gut funktioniert.
Das ist dann Schritt 2, Middle of the Funnel, nach der Demo?
Nee, also Middle of the Funnel ist sozusagen die Demo. Wobei, ja, ist jetzt Auslegungssache. Es gibt wahrscheinlich einige, die sagen, das ist schon Bottom-of-Funnel, wenn so ein Termin gebucht wird. Wir haben das so definiert, dass wir gesagt haben, Bottom of the Funnel beginnt, sobald die sogenannten BANT-Kriterien erfüllt sind. B-A-N-T steht für Budget, Authority, Need und Timeline. Also der Kunde braucht ein Budget. Wir brauchen eine Person, die berechtigt ist, das zu entscheiden. Wir brauchen einen ganz klaren Need und wir brauchen einen Entscheidungszeitraum. Und wenn der Kunde uns das gegenüber signalisiert, dass es das gibt, dann ist es für uns eine Sales Opportunity und kein Sales Qualified Lead mehr und rutscht für uns dann in die Sales Pipeline und das ist dann äquivalent zum Bottom of the Funnel.
Und wie geht's dann weiter, Bottom of the Funnel?
Ja, Kunde geht in die Testphase, das machen wir relativ hands-on, setzen das mit dem Kunden gemeinsam auf, verbinden seine Systeme und dann geht so ein 30-tägiger Test los.
Komplett kostenlos.
Ja, komplett kostenlos. Das begleitet unser Customer Success Team. Also das ist eigentlich ganz interessant. Auch da machen wir es ein bisschen anders, zumindest aktuell noch. Eigentlich ist es so, bei vielen Customer Success kommt erst rein, sobald der Kunde unterschrieben hat. Das machen wir nicht, weil es sich schon anbietet, dass wenn wir die Erstkonfiguration machen und so weiter, dass Customer Success das macht, weil Customer Success das dann ja auch weiter betreut danach. Und gleichzeitig wird dann auch das Sales Team, also wir sind zwei Leute, ja, aber wir werden da so ein bisschen entlastet von diesem Hands-on Plattform aufsetzen, konfigurieren und so weiter. Genau, im Test machen wir dann ein paar Check-ins, fragen ab und zu mal so, wie es läuft und bringen den Kunden dann danach zu einer Entscheidung. Ja.
Siehst du gerade aktuell bei euch krasse Breaks in den verschiedenen Stufen oder ist die Conversion Rate, wo ist sie sehr gut und wo sagst du, wo willst du gerade noch optimieren?
Mhm. Ja, also wir konvertieren unglaublich gut gerade von Ersttermin auf Teststellung. Das liegt aber auch daran, dass wir diese High-Intent-Leads haben, ne? Wenn wir jetzt unseren Marketing-Funnel, Bottom-Up-Funnel weiter öffnen und auch mehr Sales-Development machen, also Leads entwickeln, ja, dann werden sicherlich auch Termine reinkommen, bei denen der Buying-Intent noch nicht voll da ist, was dann die Conversion-Rate dort verringert. Zu deiner Frage, wir hadern gerade so ein bisschen mit der Testphase, weil wir merken, dass bei vielen, also wir setzen dann die Testphase auf, 30 Tage kostenlos, und dann geht bei vielen so ein bisschen die Urgency verloren. Dann kommt so Daily Business wieder rein, ne, und dann kommt sowas wie, was wir machen, so nach zwei Wochen mal ein Check-in, wie läuft's? So, ich bin bisher nicht zum Testen gekommen, andere Themen, Priorität. Und daran merken wir, dass wir da nochmal ein bisschen optimieren müssen.
Und wie optimiert, also jetzt mal gebrainstormt, ist die Optimierung zu sagen, statt einer kostenlosen Testphase müsst ihr schon vorab irgendeinen Preis zahlen? Ist das eine Strategie?
Ja, gut, dann sinkt die Conversion Rate, ne, auf die Testphase, weil dann wahrscheinlich einige sagen, na okay, ich kann jetzt hier nicht 1.000 Euro ausgeben für eine Teststellung. Ehrlicherweise, ja, wir haben ein paar Ideen, aber wir haben das noch nicht endgültig diskutiert. Und ich will gerade nochmal abwarten, wir haben relativ viele Teststellungen gerade am Laufen, wie die so ausgehen.
Wenn man sich irgendwie so SaaS-Metriken anguckt, dann ist ja, also CLV, CAC, das sind ja so die gängigen Zahlen, aber auch gleichzeitig, was ist so aktuell deine Erfahrung von Lead zu Close, der Customer, also wie lange ist dein Sales-Cycle aktuell und wie gehst du davon aus, wie der sich über die nächsten Jahre entwickelt, weil das ist ja auch ein großes Thema, du willst ein Unicorn bauen, das sind ja genau die entscheidenden Faktoren, die dann später auch deine zukünftige Bewertung wieder definieren. Und wenn man sich, du bist jetzt nicht im Enterprise-Segment, aber wenn man in Enterprise geht, ich weiß nicht, wie lange waren eure Sales-Zyklen damals bei einer Deutschen Bahn oder bei einer Telekom, das sind ja Monate, Jahre.
Also aktuell tatsächlich relativ kurz, ne, weil wir haben den Ersttermin, dann beginnt sozusagen der Sales-Cycle und wir haben dann 30 Tage Test. Und danach vielleicht noch zwei Wochen Verhandlungen oder so oder Vertragskram, also sechs Wochen vielleicht. Also theoretisch kurz, praktisch länger, weil wegen dem, was ich eben gesagt habe, weil der Kunde dann sich meldet und sagt, oh, ich muss nochmal die Testphase zwei Wochen verlängern, weil ich bin nicht dazu gekommen. So, und dann bist du eigentlich als Anbieter auch nicht so drauf, dass du sagst, ja, Chance vertan, so, ciao, ihr konntet nicht testen in vier Wochen, aber so, jetzt lassen wir euch fallen. Ja, und das ist sicherlich etwas, was wir erst noch optimieren müssen.
Thema Founder-led Sales, das beschäftigt ja auch viele. Wie lange sollte ich als Founder Sales machen? Glaubst du, Founder sollte das immer machen? Oder wann ist auch der Punkt, dass man das dann quasi an ein Team übergibt? Und wie arbeitet man die ein? Wie entscheidet man das? Wie ist da so ein bisschen deine Philosophie?
Ja. Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte bei Founder-led Sales. Das eine ist, am Anfang geht es halt nicht anders und du musst Founder-led Sales machen, einfach weil du hast die Sales-Capacity nicht und die Conversion-Rates sind typischerweise höher, wenn der Founder oder die Founderin mit drin ist. Das ist also am Anfang einfach ein Hack. Ja, aber langfristig, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man als Founder-Team sich in diesen Sales-Prozessen weiter involviert und zumindest ein Stück weit, also mit einem halben Fuß drin bleibt, einfach um den Puls am Markt zu behalten. Ja, und damit man auch einfach die richtigen strategischen Entscheidungen treffen kann. Aus einem gesunden Bauchgefühl heraus, also aus einem Bauchgefühl, was sich sozusagen aus qualitativem Feedback entwickeln konnte. Und deswegen glaube ich, dass, also mein Ziel ist es, dass ich als Founder auch langfristig in bestimmten Sales-Prozessen involviert bleibe. Ja klar, mache ich noch 4 Demos oder 5 Demos am Tag, wenn wir 50 Leute sind? Wahrscheinlich nicht.
Ja. Und wie siehst du das, also gerade in der Anfangsphase, wie ist das Verhältnis zu, oder wie unterteilst du Marketing und Sales? Welche Rolle spielt Marketing? Ist das ein eigenes Department? Was machen die? Und dann nochmal Sales?
Unterteilen wir gerade gar nicht. Also wir arbeiten wirklich als Go-to-Market-Team zusammen. Wir haben also keine organisatorische Trennung zwischen Sales und Marketing. Und ich glaube, das ist auch genau richtig so. Ich habe ja eben gesagt, ich glaube, Inbound und Outbound müssen sich viel enger verzahnen. Ja, Outbound müssen ja Menschen machen. Das machen also Sales-Developer, Sales-Development-Manager nennen die sich. Oder Business-Development-Manager, hier nennt das ein bisschen anders, weil das ist ja quasi Middle-of-Funnel-Arbeit. Und die müssen aber dann sozusagen selektiv in den Top-of-Funnel mit reinkommen. Ja, und diese Zusammenarbeit funktioniert nur, wenn das aus einem Guss kommt. Also ich glaube, diese Zeiten, in der es sozusagen das Marketing-Department gab und die haben irgendwelche schönen Ads gebastelt und irgendwie Leads generiert und die Leads dann irgendwie rübergeschoben. Ich glaube, diese Zeiten sind im B2B-Sales tatsächlich vorbei.
Also Marketing-Sales, Go-to-Market-Team. Für mich die nächste Frage ist so ein bisschen, wo auch viele, wann kommt der Punkt und wie hast du das gemacht, die Unterscheidung zwischen Organic und Paid? Bist du am Anfang rein organisch reingestellt? Also du hast gesagt, relativ schnell, jetzt 20 Kunden auf dem Weg, 7-stellig ARR zu machen. Wie ist euer Marketing-Mix? Wie viel Geld gibst du für Paid aus? Wie viel ist organisch?
Ja, also grundsätzlich ist es so, du kannst so eine Go-to-Market-Motion meiner Meinung nach im B2B-Bereich nur über Paid auch wirklich skalieren. Ja, Outbound habe ich ja gesagt, also klassisches Outbound im Top-of-Funnel funktioniert nicht mehr, die Leute kriegst du nicht mehr. E-Mail, Outbound darfst du eigentlich nicht machen, nichts skaliert zumindest. Du musst also über Marketing gehen. Du musst Ads machen, du musst irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen. Man kann natürlich versuchen, so ein bisschen organisch Reichweite zu bekommen durch Content-Marketing und so. Wird auch immer schwerer, ehrlicherweise, ja. Also der meiste Content, der im Content-Marketing die letzten paar Jahre produziert wurde, der ist aus meiner Sicht kompletter Müll. Den kannst du dir mit einem Prompt über ChatGPT generieren lassen. Also das ist übrigens auch das, was ich witzigerweise heute Morgen mit dem Team diskutiert habe. Ich meine so, ey, wir hauen kein Content-Marketing-Piece raus. Also Playbooks, Whitepaper, irgendwelche Guides oder so. Wir hauen nichts raus, was man sich in 10 Minuten mit ChatGPT generieren lassen kann.
Also es muss mehr sein. Euer Anspruch an Qualität ist deutlich höher.
Es muss auf irgendeinem proprietären Wissen basieren, das wir haben, irgendwelchen Customer Insights, die wir haben, oder es muss einfach eine zugrunde liegende Recherchearbeit dahinter stehen, die wir geleistet haben. Aber einfach nur so ein Content rauszuhauen, wie irgendwie 7 Schritte zur perfekten AI-Plattform. Ja, bla. So, das kannst du dir auch einfach über ChatGPT generieren lassen. Und meine krasse Hypothese ist einfach, ich glaube, die Leute werden für solche Content-Pieces nicht mehr rezeptiv sein. Jede Software-Company generiert die ja jetzt quasi mit ChatGPT on the fly und haut die quasi massenhaft raus. Das heißt, du bist komplett inflationär. Und B, die Leute, die das früher konsumiert haben, die haben gar keinen Bock mehr, diese Dinger zu konsumieren und sich irgendwie biasen zu lassen in irgendeine Produktrichtung, sondern die gehen einfach zu ChatGPT und fragen das selbst. So. Aber egal, ich war ja gerade bei dem Mix sozusagen. Ja? Also ich glaube, du kommst also an Ads nicht vorbei, wenn du skalieren willst, aber wir flankieren das mit einer Founder-Brand-Strategie. Also das ist der wesentliche Unterschied auch zu Halo. Bei Halo bin ich ja wirklich jahrelang komplett unterm Radar geflogen. Ich war nur in Execution. Ich habe öffentlich eigentlich nicht stattgefunden. Das machen wir jetzt ganz anders, weil über Plattformen wie LinkedIn gibt es jetzt die Möglichkeit, wirklich so eine Founder-Brand zu erzeugen. Und ich glaube, es hat wesentliche Vorteile für den Hauptstrang der Go-to-Market-Strategie, wenn man daneben stehend eine starke Founder-Brand hat.
Ja, also glaube ich, sieht man mehr und mehr. Wir haben ja über den einen gesprochen, ich habe seinen Namen vergessen, aber der Retention.com gegründet hat. Da sieht man das immer mehr und es spielt auch so ein bisschen auf das Anfangsthema ein. Vertrauen im Sales, Case Studies, Freebies, die wirklich sehr, sehr gut sind. Wie viel Geld gebt ihr momentan für Paid Marketing aus?
Noch nicht so viel. Also ich glaube, das Budget ist so 40-50k im Monat. Aktuell geben wir das nicht aus, weil wir die Breite in dem Content und in den Landingpages und so noch nicht haben. Das müssen wir noch weiterentwickeln. Weil du kannst auf eine Kampagne jetzt nicht 30k draufwerfen. Ja, das ist irgendwann auch erschöpft. Ja.
Aber ist es jetzt die Strategie, mit diesen 30-40k pro Monat noch den perfekten Kunden, die Persona noch zu finden, ICP? Also ist das gerade die Strategie und das dann quasi stückweise zu skalieren?
Nee, das ist unabhängig davon. Also unabhängig von dieser ganzen Funnel-Denke, ja, musst du dir natürlich klar darüber sein, mit welcher Value Proposition kommst du bei welcher Art von Unternehmen und welcher Art von Buyer Persona gut an. Ja, und da ist es so, dass wir ja uns noch nicht so 100% sicher sind. Also wir haben mittlerweile eine ganz gute Ahnung, in welche Richtung das gehen wird. Aber wir probieren weiter so ein bisschen rum und versuchen Daten zu sammeln. Da hatte ich aber im letzten Mal auch erzählt, machen wir diese Outbound-Kampagnen, um das abzutesten. Ja, und da kriegen wir jetzt die ersten Insights. So, jetzt passiert Folgendes. Wir nehmen diese Erkenntnisse und bauen darauf verschiedene Top-of-Funnel-Kampagnen, die wir fahren an bestimmte Buyer-Personas. Und dann testen wir ab, wie gut die funktionieren. Und dann optimieren wir die weiter. Ja, das ist aber eine reine Top-of-Funnel-Arbeit. Das ist für mich jetzt unabhängig davon, wie man den Funnel als Ganzes strukturiert. Es sei denn, das kann natürlich sein, dass ich ganz unterschiedliche Buyer-Personas oder ganz unterschiedliche Unternehmenszielkunden habe, von der Größe zum Beispiel Enterprise versus Small. Ja, dann muss ich auch einen anderen Sales-Prozess fahren. Aber so weit haben wir das gar nicht aufgeflattert sozusagen, sondern wir wissen schon, okay, unser ICP werden wahrscheinlich Unternehmen sein, die haben 100 bis 10.000 Mitarbeiter. Ja, weil wir Enterprise erstmal ausklammern, weil es für uns gerade zu komplex ist.
Wir haben in der allerersten Folge darüber schon, wie du bei Halo von 0 auf 10 Millionen gekommen bist. Und dann hast du gesagt, von 10 auf
20.
Was waren da die Sprünge und wie planst du jetzt, auf die ersten 10 Millionen zu kommen?
Ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf.
Ich glaube, du hast acht Jahre oder so, hat es damals für die ersten 10 Millionen gedauert und dann waren es irgendwie 2 Jahre.
Ja, oder bootstrapped.
Sowas. Ja, genau. Ja, genau. Ja, und jetzt sind wir...
Also, ich habe ja das Pitch-Deck geteilt auf LinkedIn und ich glaube auch über eure Plattform. Da steht's drin. Ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr. Nein, aber der Punkt ist ja, so in dieser Early Stage, wo wir uns diese Zahlen überlegen, ist es ja reines Wunschdenken. Und mein Wunsch wäre, dass wir in 5 Jahren auf 100 Millionen ARR kommen, ja, und damit irgendwie Unicorn-Status erreichen. Schaffen wir das? Let's see. Wahrscheinlich wird's, also eigentlich dauert es immer länger, als man sich das vorgenommen hat. Das sind insofern also vielleicht Stretch Goals, aber wir werden sehen.
Und ist Bottleneck gerade eher Produkt oder habt ihr genug, also dass das Produkt beim Sales nicht hinterherkommt und zu viele Einwände da sind im Sinne von, wir haben die Schnittstellen noch nicht oder wir können noch nicht auf alle Daten zugreifen?
Überhaupt nicht.
Oder ist es eher, Bottleneck ist, also du könntest eigentlich Sales noch viel mehr machen, das Produkt ist bereit?
Überhaupt nicht. Nein, weil das Gute ist ja, wir haben so eine Velocity auf der Produktseite und ich kann im Sales-Prozess auch aktuell den Kunden, die bestimmte Wünsche haben, auch sagen, hey, pass auf, das wird in der nächsten Zukunft kommen. Und das kann ich mit breiter Brust sagen, ohne dass ich zu viel verspreche, weil wir so eine gute Velocity auf der Produktentwicklung haben. Insofern sind diese Kundeneinwände in Bezug auf Produkt eigentlich nicht gegeben. Für uns ist gerade eher so die Frage, wenn wir da jetzt dieses volle Marketingbudget draufwerfen wollen, welche Zielgruppe sprechen wir damit an? Weil es kann halt super schnell passieren, wenn wir mal angenommen, keine Ahnung, mal angenommen, wir sagen, wir wollen jetzt damit internal IT-Leaders, also IT-Leader irgendwie targeten. Ja, und gehen da voll all in und schmeißen da irgendwie 30, 40k drauf. Kann einfach sein, dass es nicht funktioniert. Ja, und jeder, der schon mal Online-Marketing gemacht hat, der weiß, du kannst innerhalb von kürzester Zeit einfach Geld verbrennen. Ja, und das will ich halt unbedingt vermeiden.
Welche Fehler siehst du da draußen? Häufig auch bei anderen B2B-SaaS-Startups, Firmen, wie die Marketing machen, was viele vielleicht falsch machen und was du vielleicht nochmal so ein bisschen aus deiner Erfahrung jetzt für alle Zuhörerinnen und Hörer teilen kannst. Was sind so typische B2B-Marketing-Fehler, die du gesehen hast, die du selber erlebt hast und wo man sich viel Geld sparen kann, wenn man das beachtet?
Boah, ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, ob ich da so der richtige Ansprechpartner für bin. Also ich bin ja eigentlich ein Product Guy. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist das, was ich eben gesagt habe, ich glaube, man kann einfach viel Geld verbrennen, wenn man zu breit gestreute Kampagnen fährt, weil dann einfach die Conversion Rates nicht gut sind und Google wird dir niemals sagen oder LinkedIn wird dir niemals sagen, hey, deine Kampagne ist zu breit, du musst das irgendwie anders machen. Die nehmen einfach deine Kohle und werfen sie in den Kamin. So einfach. Ich glaube, vielen fehlt diese Awareness im Top-Funnel über die Maturity des Leads. Ja, also Top-Funnel ist echt so eine Wissenschaft für sich, habe ich so festgestellt. Es gibt wirklich einfach Unternehmen, die kennen das Problem noch gar nicht. Ja, und wenn du die aber auch erwischen willst, dann musst du unglaublich viel investieren, um bei dem erstmal diese Problem-Awareness, also erstmal Problem-Aware, dann Solution-Awareness. Ja, und dann irgendwann wirklich nach wirklich langer, langer Zeit konvertieren die mal auf eine Demo-Buchung oder so auf einen Ersttermin. Ja, und das ist häufig nicht nur eine Buyer-Persona, die du da convinzen musst, sondern häufig musst du mehrere Buyer-Personas gleichzeitig im Unternehmen targeten. Also wir gehen sozusagen auf IT-Leader, auf HR-Leader, auf C-Level und versuchen, die irgendwie gleichzeitig zu bekommen. Und in der Hoffnung, dass die sich irgendwann auf dem Flur begegnen, so in etwa, und so, ey, wir sollten mal über das und das nachdenken. Und dann sagt der andere, ja, stimmt, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Und plötzlich, ne, so. Und das unterstützt natürlich auch dann wieder die Founder-Brand, weil dann heißt es plötzlich, ah, weißt du was, ich habe neulich auf LinkedIn von dem einen Typen da was gesehen, der hat da was zu gepostet, wir sollten mal vielleicht mit denen sprechen. So, und so hoffentlich greifen diese Themen alle ineinander.
Aber mal ganz konkret dazu, merkst du das selber, weil du bist ja relativ aktiv auf LinkedIn und teilst eure Features, hast du schon Calls gehabt, wo die Leute gesagt haben, hey, ich habe das über deinen LinkedIn-Post gesehen?
Ja.
Funktioniert das?
Ja, definitiv. Es funktioniert definitiv. Ja.
Was sind die Schritte für die nächsten Wochen und Monate? Was hast du dir salesseitig vorgenommen? Was können wir erwarten? Woran sollen wir dich messen?
Ja, also wir haben ja das Race to 1 Million ARR. Da sind wir noch nicht. Daran kannst du mich messen, Henny. Daran kann ich auch die Zuhörer messen. Das ist das größte Ziel und das wollen wir so schnell wie möglich erreichen. Und damit meine ich so in den nächsten paar Monaten. Das ist auf jeden Fall im nächsten Jahr. Das ist so das Wichtigste, weil wir dann ja auch natürlich über weitere Finanzierungen nachdenken wollen irgendwann nächstes Jahr. Und ich glaube, da vielleicht nochmal eine kleine Rückkopplung auf unsere letzte Folge, ne, diese ganz klare, kristallklare Positionierung. Für was wollen wir jetzt sein? Sind wir jetzt Enterprise AI oder Enterprise Search oder Knowledge Management? Was ist es jetzt eigentlich? Das ist so für uns der nächste große Schritt. Weil je klarer wir das haben, ja, wir brauchen nicht alles drei bespielen. Für eine Million, weißt du, eine Million ARR kann ich auch mit einem super nischigen Thema erstmal erreichen.
Gibt es eine Tendenz von den drei, wo du glaubst?
Ja, also ich glaube, es wird eher, also meine Tendenz geht aktuell eher Richtung AI-based oder AI-powered Knowledge Management. Also Knowledge Management 2.0 oder so neu gedacht. Weil da, der Markt ist einfach reifer. Ja, das ist so ein etabliertes Thema. Alle Unternehmen wissen, Wissensmanagement ist relevant. Die bisherigen Lösungen sind irgendwie kacke. Enterprise AI habe ich so das Gefühl, A, ist es viel zu early, sprich, du hast nur die Early Adopters in dem Markt gerade. Das heißt, der Markt ist relativ klein noch. Und du hast aber ganz, ganz viele, die sich da drauf stürzen und dort drin tummeln, inklusive der ganzen Großen, die da rein wollen. Und deswegen, glaube ich, ist mehr so Haifischbecken gerade. Ich habe lieber Lust, irgendwie da bei den Wahlen zu schwimmen.
Ich intuitiv würde auch sagen, Knowledge Management holst du mich am konkretesten ab. Also ich weiß, was ich über dir bekomme und ich kann damit auch mehr den Wert. AI Search, klar, da habe ich sofort den Link zu Google, aber da kriege ich noch nicht so den konkreten, meinen Pain Point noch nicht so ganz gelöst. Und Enterprise AI, ja, riesen Buzzword. Also ja, aber es bleibt spannend, also mal, wie du dein Messaging rausbekommst. Wir werden es verfolgen. Jan, ich würde zusammenfassen, wo stehen wir jetzt heute, als wir die Folge aufgenommen haben? Also knapp ein bisschen über 20 Kunden auf dem Weg, siebenstellig ARR zu machen. Du hast den Funnel im Vergleich zu früher zu Hello so umgestellt. Also du hast gerade früher B2B-Sales, war viel mehr offline. Die Kunden hatten weniger Wissen darüber, welche Lösung es gibt. Der B2B-Lead heute ist viel informierter. Das heißt, eine deiner Strategien, keine generischen Freebies oder sowas mehr rauszuholen, sondern wirklich einen Mehrwert liefern, wirklich euer Wissen zu teilen, darüber den ganzen, in den jetzigen Funnel, zur Demo. Du hast ganz klar gesagt, die meisten SaaS-Companies, it's a waste of time. Also die gaukeln dir dann irgendwie vor, dass sie eine Viertelstunde mit dir sprechen oder eine halbe Stunde keine Zeit für dich haben und das Produkt nie gezeigt haben. Du willst gleich im ersten Call das Produkt zeigen, du willst es auf den tatsächlichen Bedarf anpassen, konvertierst deine Leads dann in eine kostenlose Testphase, wo du aber auch sagst, hey, diese Testphase, da muss man mal schauen, dass sie da nicht die Urgency verlieren. Auch da springen sie dir irgendwie wieder ab, dass sie sagen, ah, ich hatte gar keine Zeit. Da musst du noch ein bisschen dran feilen. Und dann habe ich mitgenommen, die Umstellung von euch zu, hey, wir hatten erst irgendwie eine Agentur, die haben uns Schrottleads geliefert, weil sie irgendwie super breit geschossen haben, zu, wir stellen jetzt um auf High Intent, die Leute, die proaktiv nach diesem Thema suchen, das ist aktuell bei Google, die Leads zu konvertieren. Was habt ihr ungefähr für einen Leadpreis aktuell? Hast du das im Kopf?
Nee, keine Ahnung. Okay. Also,
und ich
hänge von dem Channel ab.
Und ich glaube auch da als Insider nochmal so 30 bis 40.000 jetzt als Funded Pre-Seed Early Stage Startup. Das ist so das, was ihr gerade ausgebt. Du sagst ja auch, das wird dann perspektivisch irgendwann hochgehen. Aber da auch noch jetzt gerade zu rausfinden, Product Messaging Fit. Also, was ist es? Ist es AI Enterprise? Ist es AI Search oder ist es Knowledge Management? Das ist eigentlich so das für mich das Spannendste. Und ich glaube auch zu sagen, hey, wie denkt ihr Marketing und Sales zusammen? Du hast eine klare Go-to-Market-Strategy-Team-Philosophie. Also es ist nicht entweder oder, sondern alle arbeiten auf dieses eine Ziel hin. Wir arbeiten mit Inbound und Outbound, die müssen eng verzahnt sein. Und gleich am Anfang nach der Demo Customer Success schon mit reinnehmen und nicht danach, wenn der Kunde erst tatsächlich unterstützt hat, weil es geht ja wahrscheinlich darum, jetzt viele gute Referenzen zu sammeln, damit das Vertrauen einmal als dich in Brand, aber auch gleichzeitig in die Kunden, die du hast, mitzunehmen. Habe ich irgendwas vergessen? Ist noch irgendwas Wichtiges
dabei? Nee, es war ja eine ziemlich umfangreiche Zusammenfassung, also ich glaube, da sind die wesentlichen Punkte mit drin, ja.
Geil, Jan. Erneut vielen, vielen Dank, dass du dein Wissen geteilt hast. Für alle, die jetzt noch zuhören, wir packen auch hier den Link wieder rein. Tragt euch ein in diese Liste. Wir werden so eine Art WhatsApp-Broadcast oder E-Mail-Verteiler nochmal erstellen, damit wir A, eure Fragen noch besser sammeln können und B, wir haben uns vorgenommen, dass es in den kommenden Wochen, Monaten mal ein Live-Podcast, Folge 6 oder 7, ein Live-Podcast hier in Hamburg sein wird. Also, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, schreibt es drunter in die Kommentare. Wir freuen uns. Jan, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir.
Ich wollte nochmal vielleicht von meiner Seite nochmal sagen, ja, wir haben ja jetzt auch die ersten paar Folgen drin und ich bin echt überwältigt von der Reichweite, die wir bekommen für diesen Podcast. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also irgendwie 10.000 Hörer pro Folge. So, das ist schon echt krass. Ja, und freut mich einfach, dass wir da einfach helfen können und irgendwie Leute Bock drauf haben, da weiter mit am Ball zu bleiben. Und wenn das sich so weiter so positiv entwickelt, dann habe ich auch richtig Lust, mal was live zu machen. Also,
let's go. Und auch der Call to Action, schreibt Jan bei LinkedIn oder schreibt mir. Ihr kriegt eigentlich immer eine Rückmeldung zu spezifischen Themen. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns.
Ciao.